Guten Morgen. Wer fühlt sich durch diesen Bibeltext richtig erfrischt heute Morgen? Richtig auferbaut? Irgendwer? Ja. Ja, vielleicht sitzt du hier, erste Mal im Gottesdienst, denkst, ich schaue mir das mal an. Hat eine anstrengende Woche hinter mir und denke, Mensch, vielleicht kann ich auftanken, mal so einen ermutigenden Text hören, ganz entspannt hier sitzen. Ja, und denkst dir nichts Böses und dann kommt so ein Bibeltext. Ein Bibeltext, wo keiner vielleicht spontan sagt, ach, der ist aber schön. Und Mensch, den nehme ich mal mit in die Woche, da freue ich mich drüber. Ja, und sondern wir haben hier einen Abschnitt, wo es um Gottes Zorn geht, wo die Rede ist von Rache, von Ungerechtigkeit, von Tod. Da steht was von einem bösen Erwachen. Aber da steht auch so Recht, Treue, Schuld, Vergebung kommt auch drin vor. Ja, und wir schauen uns gemeinsam diesen Bibeltext heute an, weil wir glauben, dass die Bibel komplett inspiriertes Wort Gottes ist. Und da sind Texte, die sind weniger ermutigend vielleicht auf den ersten Blick. Da sind Texte, die sind schwieriger zu verstehen, aber die gehören dazu. Sie gehören zur Bibel, weil sie Gottes Wort sind. Und dieser Abschnitt, in diesem Abschnitt der Bibel aus dem Jesaja, auch da kommt Gottes Größe und seine Schönheit drin vor. Und auch in diesem Text verbirgt sich ein guter Plan, den Gott für seine Geschöpfe hat. Und auch dieser Text ist von Gottes Liebe durchdrungen und von seiner Sehnsucht, die er hat nach seinen Geschöpfen, nämlich nach uns Menschen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam das ein wenig mehr erkennen können durch die Predigt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott diesen Bibeltext, dass er mit diesem Bibeltext auch heute zu uns sprechen wird in den nächsten 25 Minuten. Und ich glaube auch, dass dieser Text uns weiterhelfen kann in unserem Glauben, egal wo du gerade stehst, ob du noch gar nicht glaubst oder schon 50 Jahre gläubig bist. Dieser Text kann zu uns sprechen. Und ich wünsche mir für die Predigt, dass wir Gott dadurch ein Stück weit mehr verstehen. Also, dass wir nachher hier rausgehen und dass wir Gottes Wesen mehr kennengelernt haben. Und zum Zweiten wünsche ich mir, dass wir auch diese Art von Texten in der Bibel, die sich Gerichtstexte nennen, dass wir auch in denen das Hoffnungsvolle und das Ermutigende für uns heute finden können. Ich möchte mit euch gemeinsam drei Punkte anschauen. Der erste Punkt ist, wer war Jesaja und in welcher Zeit hat er gewirkt? Das zweite ist, der Zorn Gottes und wie ist er zu verstehen? Und das dritte ist, das Ziel und was gibt uns Hoffnung? Wir starten mit dem ersten, wer war Jesaja und in welcher Zeit hat er gewirkt? Bevor wir uns den Text genau angucken, ein kurzer Einstieg zum Kontext. Wir befinden uns im Alten Testament der Bibel und das Alte Testament kann man so grob in drei Teile unterteilen. Als erstes haben wir so Geschichtsbücher, da gehören die Mosebücher zu, Josua, Könige, Samuel, Chronik und so weiter. Dann haben wir Lehrbücher wie Sprüche und Prediger und dann haben wir prophetische Schriften. Und da sind wir unterwegs und Jesaja war eine der größten Propheten und er ist auch das erste Buch und das längste im Alten Testament. Und man kann davon ausgehen, dass Jesaja 740 bis 700 vor Christus gelebt hat und gewirkt hat und dieses Buch Jesaja entstanden ist und geschrieben worden ist. Wir wissen nicht genau, ob Jesaja das komplett selber geschrieben hat, weil wir lesen auch von Prophetenschülern, die er hatte. Und es kann gut sein, dass die auch Teile geschrieben haben und Jesaja das nur noch mal überprüft hat. Und darüber hinaus war Jesaja verheiratet und drei seiner Söhne werden auch genannt. Und er war ein Prophet. Was ist ein Prophet? Propheten waren Männer, die in besonderer Weise von Gott berufen worden sind für ihre Zeit und sie verkündeten durch den Heiligen Geist Gottes Reden in ihrer jeweiligen Zeit. Und durch ihre Berufung lebten sie mit einem einzigartigen Wissen, das Gott ihnen geschenkt hat. Und dieses Wissen auch über zukünftige Ereignisse war nicht das Ergebnis eines fleißigen Studiums oder irgendwie einer reifenden Überzeugung, sondern die Propheten und alle in der Bibel davon und Jesaja eingeschlossen wurden von Erkenntnis zu Erkenntnis geführt, also von Gott erleuchtet. Und sie hörten Gottes Wort und im Gehorsam auf Gott kündigten sie den Leitern oder dem Volk diese Rede Gottes an oder sie erzählten das weiter. Und dabei waren diese Propheten oft einsame Persönlichkeiten, weil das, was sie erzählt haben, das war meist nicht auf den ersten Blick so ermutigend, auch nicht auf den zweiten, sondern es war meist Gerichtsankündigungen Gottes, also wo ein Urteil gesprochen wird, was für das Volk Israel meist bedeutet Exil oder ganz schlimme Dinge. Und da drin wird trotzdem Gottes Perspektive und Größe deutlich. Und es wird klar, dass Gott die weltpolitischen Ströme lenkt, dass er derjenige ist, der Macht hat, auch ganze Völker zu richten, als Richter sozusagen. Und dass er Dinge lenkt und die Welt in der Hand hat und er sich wünscht, dass das Volk Israel umkehrt von falschen Wegen. Und dabei sahen die Propheten Dinge oft so teleskopartig hintereinander, die in Wirklichkeit aber sehr weit auseinander lagen. Zum Beispiel bei Jesaja, die Prophetien über das Kommen Jesus, die folgen direkt auf die Rückkehr des Exils von Israel. Und wir wissen heute, dass da zwischen 700 Jahre lagen. Und in Jesaja ist es einfach hintereinander weg. Wir gucken kurz nochmal historisch. Wir befinden uns im Nahen Osten. Und zu der Zeit Jesajas war das Volk der Assyrer die vorherrschende Macht im Nahen Osten, was politisch und militärisch galt. Und die Assyrer, sie breiteten ihre Macht aus und versuchten das und gingen mit absoluter Härte davor. Also sie zerstörten Völker, wollten sie komplett auslöschen. Und Hauptanliegen war auch Zugang zum Mittelmeer zu bekommen, wo Israel natürlich auch lag. Und Israel existierte in der Zeitspanne zu Jesaja nicht als ein Volk, sondern war zweigeteilt. Also wir haben Juda im Süden und das Nordreich Israel. Und das Nordreich wurde 722 vor Christus auch von Assyrien erobert. Und es bestand nur Juda. Das war so ein ganz grober Abriss mal. Vielleicht können wir uns ein bisschen reinfühlen in diese Zeit und wie es da so aussah. So können wir uns das zu Jesajas Zeiten vorstellen. Also eine Zeit, wo ein übermächtiger Feind in Form der Assyrer vor den Gebieten von Israel bzw. Juda stand. Politisch gab es auch komplexe Verstrickungen und dem Volk ging es wirtschaftlich gesehen absolut nicht gut. Und vielleicht können wir uns das so ein bisschen mehr vorstellen in den letzten zwei Monaten, wo auch Krieg näher gekommen ist, wir vielleicht auch einen wirtschaftlichen Abschwung erleben werden, aber wir sind hier in einer Zeit, wo das weitaus schlimmer war, wo die Kriegsgefahr direkt vor der Tür war, wo Hunger und Nöte da waren. Und ein wichtiger Punkt, wenn nicht der wichtigste Punkt, war aber der Fakt, dass das Volk Israel zu dieser Zeit ohne Gott lebte. Es lebte, ohne auf Gott zu hören und seine befreienden und guten Gebote und Anweisungen zu folgen. Und immer wenn das passierte, auch heute noch, wenn Gebote Gottes, die Gerechtigkeit und Frieden schaffen sollen, wenn die missachtet werden, dann kann es sein, dass es dem Volk nicht gut geht. Und so auch hier. Und das ist die Situation, in die Jesaja hineinspricht. Und er spricht die Worte Gottes. Und Gott kündigt hier nicht an, dass alle Feinde besiegt werden. Und Gott kündigt auch nicht an, dass es sofortigen Frieden gibt. Er kündigt nicht an, dass es wieder Wohlstand gibt. Eigentlich schade. Dann wünschen wir uns eigentlich auch heute aktuell wieder, dass Frieden da ist. Sondern wenn wir uns den Text anschauen, sehen wir, worum es Gott eigentlich geht. Und es geht ihm um etwas Wichtigeres als Wohlstand. Nämlich es geht ihm, unabhängig von dieser schwierigen Situation, in dem das Volk gerade ist, es geht ihm darum, dass das Volk umkehrt und zu ihm zurückkommt. Dass Israel umkehrt zu Gott. Es geht ihm darum, dass es umkehrt von Ungerechtigkeit. Es umkehrt von Boshaftigkeit, von Götzenverehrung, von Untreue, von Dingen, die schlecht sind und böse sind und zerstörerisch sind. Und es geht ihm darum, die Schuld des Volkes aus dem Weg zu räumen und das Volk dahin zu bewegen, umzukehren von den bösen Wegen, auf denen sie unterwegs sind. Umzukehren zu ihm. Das ist das Hauptanliegen, was dieser Text auch sagt. Gott spricht ein Urteil durch Jesaja und im ersten Text stellt er sich selber vor als der allmächtige und der starke Gott, also derjenige, der auch in der Position ist, ein Urteil zu sprechen. Und dann spricht er von seinem Zorn. Von seinem Zorn, dass er das Volk Israel reinigen möchte. Er spricht das hier bildlich an, heißt, es steht hier, ich werfe dich in den Schmelztiegel und die Schlacke wird entfernt, die Bosheit und die Unreinheit, sodass reines Silber herauskommt. Ich habe mal eine Zeit lang in der Gießerei gearbeitet und kann mir das so ganz gut vorstellen, wie man die Schlacke so abzieht von oben, damit man wirklich gutes Material hat. Und das Ziel von Gottes Zorn hier ist also diese Schlacke, also all das Böse, all das Widergöttliche, all das Schlechte zu entfernen, abzuziehen. Das ist das Ziel. Und das geschieht aus dem Zorn Gottes heraus. In dem ersten Satz haben wir in der Übersetzung, wehe euch, wenn ich meinen Zorn freien Lauf lasse. In anderen Übersetzungen steht da, wehe, ich werde mich weiden an meinen Gegnern und Rache nehmen an meinen Feinden. Und ich werde meine Hand gegen dich wenden. Also nicht weniger drastisch. Das zweite, wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand gegen dich wenden. Und die gute Nachricht schreibt, ich bin voller Zorn auf euch, ich muss mir Luft verschaffen. Ich werde euch eure Feindschaft vergelten, jetzt wende ich mich gegen euch und greife ein. Somit kommen wir zum zweiten Punkt, Gottes Zorn und wie ist er zu verstehen. Diese Stelle, dieser erste Vers, der spricht vielleicht gerade total gegen das Bild, was du von Gott hast. Vielleicht hast du einen liebenden Gott kennengelernt und ja, dieses Bild des liebenden Gottes ist auch richtig. Die Bibel beschreibt ihn als einen liebenden Gott, ja sogar als die Liebe selbst. Johannes 15, Vers 12. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, steht hier. Oder 1. Johannes 4, Vers 16. Und noch etwas gibt uns Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wer schon öfters im Gottesdienst war, wirst du davon gehört haben, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus, als er auf die Erde kam, hat sterben lassen aus Liebe zu uns, weil er uns liebt. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wie passt dieses Bild eines liebenden Gottes, was die Bibel ja beschreibt, zu dem eines zornigen Gottes, mit dem, wie er sich vorstellt, aus unserem heutigen Predigttext? Hat Gott sich verändert? War er früher im Alten Testament zornig und heute ist er es nicht mehr, heute ist er nur noch die Liebe? Heuchelt er uns Liebe vor, damit er uns dann voll mit dem Zorn erwischen kann und fertig machen kann? Und wie kann ein liebender Gott sowas überhaupt sagen? Hier so einen brutalen Text. Es passt doch irgendwie nicht zusammen. Oder doch? Ich habe in einer anderen Predigt ein richtig schönes Beispiel gehört, was ich total gut fand. Stell euch mal vor, du liebst jemanden richtig doll, also deinen Partner. Du bist voller Liebe für diese Person. Und du merkst, dass dein Partner plötzlich anfängt, Alkohol zu trinken. Ja, nicht mal hier ein bisschen Bier oder mal ein Glas Wein oder so, sondern so richtig. Ja, und das wird immer mehr, auch tagsüber. Und natürlich merkst du das und sagst ihm, hey, es ist nicht gut für dich. Hör auf damit, es belastet unsere Beziehung. Ja, weil du bist abends immer schon ein bisschen betrunken und du bist nicht mehr derselbe dadurch. Ja, und so geht's weiter und du kommst eines Nachmittags nach Hause und dein Partner, der ist so richtig im Vollsuff. Also es ist irgendwie, die Wohnung ist vollgekotzt, es stinkt in der ganzen Wohnung und dein Partner liegt da so mittendrin. Was macht das mit dir? Also wie würdest du darauf reagieren? Ja, du liebst deinen Partner echt über alles. Und weil du deinen Partner liebst, dann lässt dich das nicht unberührt. Ja, das Bild, was sich dir da gerade bietet, das macht dich wütend, das macht dich zornig. Du würdest deinen Partner am liebsten mal richtig die Meinung sagen, ihn packen und anschreien und sagen, hör auf mit dem Alkohol. Siehst du nicht, dass du hier alles kaputt machst? Du Du zerstörst unsere Beziehung. Du zerstörst dich selber. Du machst alles kaputt, ja. Und du würdest ihm am liebsten mal richtig durchschütteln und sagen, komm wieder klar mit deinem Leben. So kann es nicht weitergehen. Das ist kein Zustand. Es funktioniert so nicht. Ja, du machst alles kaputt. Ja, wenn du Kinder hast, anderes Beispiel, kennst du das vielleicht auch? Du liebst deine Kinder, aber wenn sie was tun, was es nicht gut für sie ist oder was sie sogar in Lebensgefahr bringt, dann reagierst du vielleicht auch zornig. Warum? Weil du sie liebst, weil du sie beschützen willst, weil du ihr Bestes willst. Und weil du deinen Partner oder andere Personen liebst, da aus dieser Liebe heraus bist du zornig auf das, was sie kaputt macht. Aus der Liebe heraus bist du zornig auf das, was die Beziehung von euch zerstört, was sie kaputt macht, was sie belastet. Auf das, was das Leben des anderen schädigt. Und genauso ist es bei Gott und seiner Beziehung zu uns, beziehungsweise seiner Beziehung zu seinem erwählten Volk Israel. Aus der Liebe heraus ist er zornig auf das, was das Volk Israel zerstört. Und das bedeutet, Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern es ist ein Ausdruck von Liebe. Gott wird zornig, gerade weil er uns liebt und weil er es nicht ertragen kann, wenn wir uns abwenden und sündigen und uns selber schaden. Das Gegenteil von Liebe ist demnach nicht Zorn, sondern Gleichgültigkeit. Also wenn dich das völlig kalt lässt, dass dein Partner da gerade liegt, wenn dir das völlig egal ist, wenn du einfach mit dem Schulterzucken, naja, wird schon wieder oder so, dann ist da doch keine Liebe, oder? Wenn dir das egal ist, dass dein Kind sich in Gefahr bringt oder was tut, was absolut nicht gut ist, was zerstörerisch ist, dann sagst du, naja, kommt schon wieder ins Lot, ja? Wo ist da die Liebe? Und wenn Gott sein Volk sieht, sein geliebtes Volk, und er sieht, dass es Dinge tut, die absolut schlecht für sie sind, wenn sie andere Götter anbeten, wenn da schlimme Praktiken sind, die damit verbunden sind, Menschen zu opfern für andere Götter und Kinderopfer, wenn da Ungerechtigkeit herrscht, so wie der Text es beschreibt, und Egoismus herrscht, wenn Menschen dadurch leiden und das Volk leidet, dann kann Gott nicht anders, als zornig darüber zu werden. Und er kann es nicht hinnehmen, weil er sein Volk über alles liebt. Ein Unterschied gibt es beim Zorn Gottes. Wir müssen uns das nicht vorstellen, dass Gott aus einer spontanen Kurzschlussreaktion zornig wird und dann handelt. Ja, Gott erleidet keinen Kontrollverlust und rastet nicht irgendwie aus, wie wir Menschen das manchmal tun, wenn wir zornig sind. Nein, sondern Gott ist langmütig und langsam zum Zorn, sagt die Bibel. Ja, er hat weiterhin alles unter Kontrolle. Und er wünscht sich, dass sein geliebtes Volk umkehrt, dass es zu ihm zurückkommt und sich von den bösen Praktiken, die schlecht für sie sind, abwendet, von falschen Göttern abwendet, von Sünde, also allen Dingen, die gegen Gott sind. Und er wünscht sich das Beste für uns Menschen, für sein Volk, weil wir sind seine Geschöpfe, die er gemacht hat. Und er liebt uns und er wünscht sich Beziehung zu uns. Doch das Volk und auch wir heutzutage, wir wenden uns oft von ihm ab. Wir wollen unser eigenes Ding machen, was oft nicht gut für uns ist. Das Volk drückt damit auch ihr Misstrauen gegenüber Gott aus, wenn sie anderen Göttern folgen. Damit sagen sie aus, Gott, wir vertrauen dir nicht mehr, dass du es gut mit uns meinst. Wir suchen unser Glück woanders. Ja, wir kriegen es schon alleine hin. Wir brauchen dich dabei nicht. Und Gott kann das nicht akzeptieren, weil er liebt. Und Liebe kämpft um Menschen. Und es ist ein Ausdruck der Sorge um seine Geschöpfe, die er liebt. Und Gott schüttelt das Volk durch. Und wenn Gott das tut in seiner Allmacht, dann sieht das für uns Menschen echt brutal aus. Da müssen wir erstmal schlucken, wenn davon die Rede ist, dass Menschen umkommen, dass er zornig ist, dass er ein ganzes Volk richtet. Und das ist für uns manchmal nicht leicht zu verdauen, auch nicht leicht zu verstehen. Aber was wäre, wenn Gott hier gleichgültig wäre, wenn er das sieht und mit den Schultern zuckt? Naja, lass sie in ihr Verderben laufen. Ja, wäre das nicht viel schlimmer? Wäre das nicht eine Reaktion ohne Liebe? Würde nicht so ein Gott handeln, der keine Liebe zu seinen Geschöpfen hat? Ja, so wäre ein Gott, der Sünde nicht hassen würde. Dritter Punkt, das Ziel und was gibt uns Hoffnung? Wie gehen wir jetzt damit um? Wichtig für uns sind folgende Gedanken. Der Text hier spricht von einer Reinigung und nicht von einer Zerstörung oder Auslöschung. Gott hat nicht die Absicht, die Menschen durch seinen Zorn auszulöschen, das Volk auszulöschen, sondern sein Ziel ist es, eine Umkehr zu erwirken. Er spricht in Vers 27 davon, dass er allen die Schuld vergeben wird, die zu ihm zurückkehren. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, welches Gott immer im Blick hat. Eine Wiederherstellung der Gottesbeziehung durch Buße, also dem aufrichtigen, bereuenden Umkehren und Bereuen der Sünde. Und Gott spricht hier von etwas Schönem und Guten als Ziel. Also er gibt immer die Möglichkeit umzukehren, den anderen Göttern abzuschwören. Und dafür gibt er dem Volk eine Chance, weil er das durch Jesaja ankündigen lässt. Und der Text beschreibt, was damit einhergeht und was Gott tun wird. Vers 26 sagt, ich gebe dir unbestechliche Richter und unvoreingenommene Berater. Wie wichtig ist das für eine funktionierende Gesellschaft, wenn Korruption nicht mehr da ist und keine Rolle mehr spielt? Dann steht hier, dann wird man Jerusalem wieder so nennen wie früher. Stadt, in der Recht geübt wird. Stadt, die Gott treu ist. Vers 27, Gott wird Zion erlösen und dort Recht wiederherstellen. Und das ist dieses wunderbare Bild, was auch in diesem Text steht, drin vorkommt, was das Ziel ist, die Hoffnung auf Gerechtigkeit. Auf Gerechtigkeit durch Gottes Gnade, weil er liebt, weil er etwas Gutes möchte für sein Volk. Und das kann uns eine Ermutigung sein. Gottes Zorn dient nicht dazu, uns einfach fertig zu machen oder uns zu zerstören, sondern es hat ein Ziel. Es geht immer um Umkehr und Rettung und dadurch einhergehend immer um Gerechtigkeit, die wieder aufgerichtet werden soll. Und Gott hat sich nicht verändert. Er liebt uns heute genauso wie sein Volk damals, wie die Menschen damals. Er liebt uns leidenschaftlich und seine Absicht ist es nicht, uns durch seinen Zorn zu vernichten, sondern uns zu retten. Wie macht Gott das? 1. Thessalonicher 5, 9 bis 10. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, trug den Zorn Gottes für unsere Sünde am Kreuz, als er für uns starb. Also Jesus erleidet selber den Zorn Gottes an deiner und meiner Stelle. Und weil der Zorn Gottes sich auf das richtet, was uns zerstört, nämlich jegliche Sünde, bist du freigesprochen, wenn du an Jesus glaubst, dass er diese Sünde getragen hat. Wenn du an ihn glaubst, dann ist der Zorn Gottes vorbei, weil du bist von aller Sünde freigesprochen. Und als Christ brauchst du keine Furcht haben vor dem Zorn Gottes. Jesus ist gekommen, um den Zorn Gottes zu ertragen, damit wir ihn nicht mehr ertragen müssen. Er nahm deine und meine Ungerechtigkeiten, unseren Egoismus, alle sündigen Handlungen, Gedanken, nahm er mit ans Kreuz und ist dafür gestorben. Er hat den Preis für uns bezahlt. Er hat den Zorn Gottes getragen. Warum hat er das getan? Auch aus Liebe. Auch aus Liebe zu dir und zu mir. Und weil Gott dich leidenschaftlich liebt und er es nicht mit ansehen kann, wenn du auf bösen und falschen Wegen unterwegs bist. Deshalb tat er das. Deshalb hat er seinen Sohn geschickt, weil wir ihm wichtig sind. Weil auch du seine geliebte Tochter bist, sein geliebter Sohn. Und weil er ein Gott ist, der gnädig mit uns umgeht. Jesus rettet dich vor dem zukünftigen Zorn Gottes, vor dem Gericht Gottes, wenn du daran glaubst. Und das ist die große Hoffnung, die in diesem Text mitschwingt, die Gott uns gibt. Durch den Glauben an Jesus sind wir freigesprochen von unserer Sünde, von dem Zorn Gottes. Er ist nicht mehr auf uns und dadurch haben wir eine Hoffnung auf Gerechtigkeit, eine Hoffnung auf Ewigkeit mit Gott, wo wir immer bei ihm bleiben werden, in seinem Reich, im Himmel, wo keine Ungerechtigkeit mehr da ist, wo es keine Korruption mehr gibt, wo es keine Bestechlichkeit mehr gibt, sondern wo Gott selber regiert in aller Gerechtigkeit, absolut treu. Und das ist die Hoffnung, die Christen haben, auf eine Welt, die frei ist von Sünde und Ungerechtigkeit. Und schon Jesaja lässt dieses wunderschöne Bild der Zukunft durchblicken. Er sagt, da kommt etwas Wunderbares. Ich gebe euch Gerechtigkeit. Und das wirst du miterleben. Und die Chance ist da, umzukehren. Das wirst du miterleben, wenn du umkehrst. Und dafür ist es nie zu spät, auch für uns heute. Weil Gott dich liebt und weil er langsam zum Zorn ist, gibt er dir auch heute genau diese Chance, umzukehren. Neu mit Gott anzufangen. Vielleicht auch zum ersten Mal mit Gott anzufangen. Wenn du sagst, ja, ich bin in meinem Leben auf falschen Wegen unterwegs. Vielleicht in einigen Bereichen oder in einer bestimmten Sache, da merke ich, ich muss da umkehren. Ich möchte da auch umkehren. Und manchmal ist es gut, wenn euch sowas auffällt oder in die Gedanken kommt, Mensch, eigentlich ist da was. Dann ist es gut, das festzumachen und mal auszusprechen. Und nach dem Gottesdienst habt ihr die Chance, wenn ihr sagt, Mensch, ich muss da mal mit wem reden oder ich möchte einfach nur, dass wer für mich betet. Dann kommt gerne nach vorne hier. Mareike und ich werden hier sein. Und ihr müsst uns nichts erzählen, wenn ihr das nicht wollt. Wir beten auch so einfach für euch und segnen euch. Wenn ihr was auf dem Herzen habt oder was im Kopf, könnt ihr uns das auch gerne erzählen natürlich. Aber müsst ihr nicht. Aber wir wollen euch einfach segnen und für euch beten, wenn ihr was im Kopf habt, wo ihr sagt, Mensch, an dem Punkt, das möchte ich festmachen, da möchte ich umkehren zu Gott. Also herzliche Einladung, dieses Angebot anzunehmen. Damit sind wir am Ende und ich spreche noch ein Gebet. Großer, mächtiger Gott, danke dir für dein Wort, aus dem wir lernen können, aus dem wir so viel mitnehmen können, was heute immer noch aktuell ist. Und ich bitte dich, dass deine Worte auch heute in uns bleiben, dass wir die mitnehmen können. Und danke dir, dass du ein Gott bist, der uns leidenschaftlich liebt und der Sünde nicht toleriert, dem es nicht egal ist, wie wir leben, was wir machen, sondern dem das wichtig ist, weil er uns liebt. Und ich wünsche mir für mich, dass ich dich auch so lieben kann, dass ich dir auch so nachfolgen kann, weil du so viel Gutes getan hast. Weil du Jesus geschickt hast, um uns zu retten. Aus Liebe hast du das getragen. Ich danke dir, dass ich freigesprochen bin, dass du mich gerecht gesprochen hast, dass du so eine wunderbare Hoffnung für uns hast. Amen.